ARD.
Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Trisha Paytas.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Romantasy.
Kannst ruhig Feensex sagen, ne?
Ja, okay, Feensex, okay. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too many tabs, herzlich willkommen, neue Woche, neues Glück hier bei Too Many Tabs, eurem Podcast in der ARD Audiothek. Wir treffen uns hier jede Woche und schließen gemeinsam unsere offenen Tabs mit allem, in das wir irgendwie ja so reingefallen sind im Internet, in Rabbit Holes und so weiter. Ihr kennt's. Ich begrüße jetzt erstmal hier meinen Co-Host, Miguel Rubitzki.
Hallo, vielen Dank. Ich freue mich auch hier an diesem Piratenmittwoch, möchte ich fast sagen, in der ARD-Audiothek.
Miguel mit einer neuen Frisur, Buzzcut, die haben wir hier noch gar nicht abgefeilt im Podcast.
Das stimmt, die habe ich schon einige Folgen, aber es ist noch nie zum Thema geworden.
Jetzt, es gibt eine Buzzcut-Energy im Raum, das ist neu.
Ich sehe jetzt ein bisschen aus wie Anne Hathaway in Les Miserables. Weißt du, die französische Prostituierte, die die Haare abrasiert bekommen hat gegen ihren Willen.
Ja, das ist auch das, wo ich zuerst dran gedacht habe.
Ja, ich habe es mal gesagt, ich spreche es an, sonst denkst du die ganze Zeit, ach, der sieht irgendwie aus wie Anne Hathaway in Les Miserables. Ich sag's direkt. Caro, du hast gerade schon gesagt, ne, wir treffen uns ja immer, um unsere Tabs zu schließen. Manche unserer Tabs bleiben aber natürlich auch ein bisschen länger auf oder ploppen mal wieder auf. Und so ist es auch diese Woche. Ich möchte dich mal überraschen. Du bist jetzt nicht darauf vorbereitet, was ich gleich mit dir besprechen möchte. Und zwar gibt es brandheiße Entwicklungen bei einem unserer Tabs. Eigentlich zwei unserer Major-Haupt-Tabs. Und zwar dreht es sich natürlich um den Eurovision Song Contest und Elton. Mhm. Wie du sicherlich mitbekommen hast, wird ja dieses Jahr der Vorentscheid des Eurovision Song Contests von Stefan Raab ausgetragen mit einer Jury aus Yvonne Katterfeld und Elton. Moderiert wird das Ganze von Barbara Schöneberger und es gab jetzt insgesamt schon 4 Vorentscheide. Am letzten Samstag war das Finale bereits und in den 3 Folgen davor war Elton in der Jury, aber du wirst es bestimmt auch gesehen haben, am Samstag Elton war nicht da.
Ja, Elton war nicht dabei.
Elton war nicht dabei. Und jetzt habe ich beim Medienmagazin dwdl.de gelesen, dass Elton einen privaten Termin hatte. Aber es wird nicht näher erläutert, warum plötzlich, out of the blue, Elton beim großen Finale nicht dabei war. Und jetzt habe ich mir nochmal in den Gedanken gekramt und überlegt, wir hatten ja Elton schon mal als Thema. Kannst du da vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, so in 2, 3 Sätzen, worum es da ging in diesem Elton-Tab?
Elton ja als eigentlich einer der am breitesten aufgestellten Moderatoren im deutschen Fernsehen. Der hat irgendwie auf gefühlt in jedem Sender hat er 3 Shows am Laufen oder am Laufen gehabt, wird aber irgendwie sein Leben lang immer gedemütigt, auf sein Gewicht reduziert. Da gab es auch jetzt schon in den ersten Folgen wieder diverse Spitzen von Schöneberger und Raab von der Seite, wo man auch denkt, wann hat der Mann mal genug?
Ja,
passiert.
Genau. Also dieser Mann hat eigentlich eine Karriere darauf aufgebaut, sich mobben zu lassen, auf devoteste Art und Weise. Und jetzt habe ich mich eben nochmal mit unserem Kollegen Max Klobusch zusammengesetzt und wir haben die besten Elton-Shades aus den Folgen davor zusammengeschnitten, um uns dann nochmal die anzugucken. Ich habe die hier mal vorbereitet.
Ja, da musstet ihr euch gar nicht zusammensetzen, die hattet ihr doch schon längst fertig gemacht.
Wir gucken mal rein.
Uns kennt man ja eher als Moderatoren, als Plus-Size-Models. Deswegen haben wir auch so eine hochkarätige Jury zusammengestellt und Elton ist auch dabei.
Weil der Elton ist einfach nur Verbraucher.
Ach, Chef, ich habe dich unterbrochen, Chef.
Ja, darfst du natürlich, aber es war das letzte Mal.
Wollt ihr mir den Umschlag bringen?
Elton, du kannst am besten laufen noch. Da sagen die hier, da hat er das gemacht und so, da weiß der Elton gar nicht, was das ist.
Dass Elton so schön jetzt immer aussieht, war Kai Pflaume mit dir einkaufen. Er sieht aus wie der junge Olaf Scholz, der Benjamin, ne? Und du siehst aus wie der alte Elton John.
Du bist jung, gut aussehend, all das, was Elton gerne wäre.
Sagst du dem Elton nochmal, wie man Hook schreibt?
Ich habe erstmal noch nicht verstanden, was sie dagegen haben, was ich gerade gesagt habe.
Alles.
Aber was stimmt denn da nicht?
Gar nichts.
Was labert Elton da für eine Scheiße?
Nein, das war sowas berührt. Dazu kann man noch gar kein Bier trinken.
Also alle hacken auf ihm rum.
Ja, da ist man sprachlos.
Egal ob Barbara Schöneberger, ob Max Giesinger,
alle.
Ob Stefan Raab, alle.
Er muss auch immer den Umschlag bringen, wie so ein Assistent.
Ja, wirklich. Also Elton hält aus, Elton ist super devot. Und da frage ich mich jetzt natürlich, wurde Elton gegangen oder hat er freiwillig das Handtuch geworfen für das Finale?
Das passiert in diesem Leben nicht mehr, dass der freiwillig irgendwo
Meinst
geht.
Du, der wurde hinter den Kulissen, wurde gesagt, du Elton, du hast es nicht gebracht.
Ja, oder wirklich
irgendwie bleib mal weg.
Goldene Hochzeit von der Tante oder so.
Also es wurde nicht näher erläutert. Das hätte man ja sagen können oder vorher so die Termine planen können.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt 2025 out of nowhere sagt so und jetzt reicht's.
Das möchte ich aber gerne mal erleben.
Stopp Mobbing. Es ist auf einmal sein nee, ich glaube, das passiert
das
nicht
leider. Das
passiert
nicht mehr.
Der ist zu abgestumpft. Guck mal, der hat LOL auch überlebt.
Es bleibt jedenfalls weiterhin so, dass Elton die streitbarste Figur des deutschen Fernsehgeschäfts bleibt. Es war quasi eine Erweiterung unseres Tabs gewesen. Deswegen habe ich mir gedacht, bringe ich hier diesen Supercut nochmal mit.
Ja, vielen Dank dafür. Ich bestätige jetzt nur die These.
Ja, ja, richtig. Naja, wollen wir mal in unsere Tabs gehen?
Ja, Miguel, kannst du noch ganz kurz einmal traurige Musik anmachen? Darf ich dich da noch gerade zu bitten?
Irgendwelche traurige
Musik, bitte.
Warte, mache ich mal eben. Sekunde.
Wir kommen nämlich jetzt zur In Memoriam-Section von Too Many Tabs. Wir vermelden den Tod von Leon the Lobster.
Nein.
Rest in peace, Leon. Wir hoffen, es geht dir gut im Hummerhimmel. Languste? Hummer?
Doch, Hummer war es, oder?
Hummer? Ich glaube, ja,
das war jetzt nicht, das war jetzt keine gute Erinnerung mit Lobster oder Hummer. Da hätten wir uns mal besser vorbereiten können.
Auf jeden Fall, ja, wir hoffen, da wo du bist,
geht's dir jetzt gut.
Tschüss.
Sehr geschmackvoll. So möchte ich auch mal in Erinnerung gehalten werden, wenn ich mal sterbe.
Das war nochmal ein Podcast. Too many. Viel Internet-Tabs.
Naja, rest in power. Okay. Dürfen wir jetzt in unsere Tabs oder ist noch jemand gestorben?
Nee. Ich hoffe nicht.
Caro, ich möchte heute mal dringend mit dir über etwas sprechen, was mich schon seit ein paar Wochen umtreibt. Tabs, die ich schon lange offen habe, aber die ganze Zeit nicht dazu gekommen bin, die hier im Podcast zu schließen, weil immer irgendwas anderes war. Ne? Dann war Wahl, dann hatten wir Gäste, dann war Zuhörer in Folge. Und die ganze Zeit habe ich gedacht, wenn mal die Chance kommt, muss ich hier heute darüber sprechen. Und zwar ist es heute soweit. Eine Person, mit der ich seit ein paar Tagen und Wochen obsessed bin. Und zwar ist es eine Internet-Personality aus dem US-amerikanischen Raum. Die möchte ich heute mal mit dir analysieren, weil die in meinem Algorithmus schon hier und da mal aufgetaucht ist, aber ich sie mir bisher noch nie so im Ganzen erschlossen habe. Und zwar ist das Trisha Paytas. Ja. Sagt dir die was?
Ja, da juckt es dir jetzt ja schon unter den Fingern.
Ja.
Nägeln. Sagt Fingern? Es juckt dir in den Fingern schon länger. Sag mir was. Hab sie auch hier und da schon mal aufploppen sehen, aber mich noch nie näher mit ihrem Oeuvre auseinandergesetzt. Deswegen finde ich es gut, dass du das jetzt hier machst.
Ja, ich sag direkt mal vorneweg, es wird hier heute Prominamen hageln.
Mhm.
Wir kriegen öfters mal Zuhörer in Mails, die uns sagen, dass sie manche Namen nicht kennen und so. Heute kann ich euch da leider nicht gut verschonen. Da müsst ihr leider mal so ein bisschen mitgoogeln hier nebenbei.
Ja, oder wir müssen mal so ein Glossar herausgeben online.
Ich werde versuchen, so viel wie möglich zu erklären, aber ich kann mich auch nicht mit allen Namen aufhalten, weil es wirklich heute ein bisschen zu viel ist. Trisha Paytas ist mir vor allem aufgefallen, immer in so Pop-Culture-Meme-Zusammenschnitten. Also ich schaue ja jeden Abend TikTok vorm Schlafengehen, was das Schlechtmöglichste ist, was man seinem Gehirn antun kann.
Ja.
Und dann kriege ich immer so Supercuts von so US-Celebrities, meistens so aus den 2010er Jahren, die so zusammengeschnitten werden. Und das sind eigentlich meistens so die gleichen 20 Clips in so unterschiedlichen Zusammenstellungen, unterschiedliche Konstellationen, die immer wieder neu zusammengeschnitten werden. Da schaue ich mir dann eigentlich täglich die gleichen Clips an, weil ich die so funny finde.
Ich sehe die auch öfter mal.
Ja.
Ein großer Spaß.
Da ist immer Demi Lovato dabei, wie sie in einem Insta-Live mal gesagt hat, hey Fatty,
In Nipplegate.
So, Nipplegate ist immer dabei.
Dann der Kuss von Madonna und Britney.
Genau, dann Pink, wie sie sagt, I am gay. Dann gibt's Applaus und dann sagt sie, actually I'm not. das ist dabei. Und auch,
manchmal sieht man auch, also in so eher so deutschen Sachen, Elton, wie er mit so einem riesengroßen Käserad auf Pink wartet. Irgendwie ist das so ein Thing von den beiden, dass er immer Käse mit zu Konzerten
bringt. Das stimmt.
Also wo wir eben schon über Elton geredet haben, fällt mir das gerade ein.
Wir reden unverhältnismäßig viel über Elton.
Elton, ja.
Genau, also das sind diese Zusammenschnitte.
zurück zu
meinem Thema jetzt. Auch ein Highlight, eins meiner Lieblingsvideos, die da immer drin auftauchen, ist von der US-Daytime-Talkerin Wendy Williams, die eine Sendung hatte, die eigentlich nur aus Gossip, Promi-Gossip bestand. Es ist wirklich nur so ein paar Sekunden-Clip, wo sie sich so an ihren langen Nägeln knippelt, so runterguckt und sagt, guess who's jealous of Adele? Und das Publikum macht, oh! Und dann sagt, guckt sie hoch und sagt, Beyoncé! Und das Publikum macht, kennst du das?
Ja, da sitzt
das, muss ich dir mal zeigen.
Da sitzt einfach ein ganzes Studio voller gossipgeiler Leute zusammen, die so Bock haben auf Spice. Und Wendy Williams liefert ihn natürlich.
Das liebe ich. Guck mal, ich hab's dir sogar nochmal mitgebracht.
Guess who's jealous of Adele? Beyoncé.
Wow! Beyoncé. Ich finde das so geil, diese Attitüde, die sie hat. Naja.
Auch so ein unbegründeter und nicht gefact-checkter Reveal, den sie einfach so raushaut und alle.
Beyoncé!
Ja, hilarious.
Ja, also und in diesen Supercuts und in dieser Popculture-Internet-Nische befindet sich auch Trisha Paytas, obwohl sie eigentlich kein Celebrity im klassischen Sinne ist, wie jetzt Demi Lovato, Pink oder Wendy Williams, sondern ein Social-Media-Star der allerersten Stunde und mir eben vor allem durch diese Supercuts bekannt, zum Beispiel mit so einem Clip.
My titties are low thanks to gravity.
Yay! A personal anecdote.
Can we just also say we don't actually need gravity? Like, we actually don't need it.
What do you mean that we don't need gravity?
What if it was never invented?
Invented by who?
Sir Isaac Newton.
Ja, also sie sagt mal, wir brauchen keine Gravity, weil ja, das stellt euch vor, es wäre nie erfunden worden.
Sehr lustiges Bit.
Ja,
also das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das wirklich denkt.
Nein, und das ist auch eigentlich so dieses Grundding bei Trisha Paytas, man weiß eigentlich nie so richtig bei ihr, was echt ist und was nicht. Sie hat oft gelogen, hat sich in verschiedene Charaktere verwandelt, ihr ganzes Oeuvre ist komplett all over the place, deswegen ist es bei mir auch heute in meinen Tabs alles ein bisschen unstrukturiert. Sie hat alle Art von Content gemacht, die man überhaupt machen kann. Eigentlich kommt sie eher so aus dieser Low-Effort-Content-Creator-Schiene. Also sie hat sich eigentlich gefilmt, wie sie auf dem Küchenboden liegt und weint zum Beispiel. Mhm. Hat sich dabei gestreamt. Man wusste nicht warum. Sie hatte irgendwie einen Mental Breakdown, hat sich gefilmt. Dann im nächsten Moment läuft sie durch die Küche, singt Lady Gaga und macht alle Schubladen auf und zu. Dann fängt sie an, Mukbang zu machen und ist plötzlich obsessed mit Mukbang-Videos und bestellt sich alle Pizzen der Stadt und isst die alle nacheinander auf. Dann sieht man sie, wie sie einen Mukbang macht, das Telefon klingelt und sie ignoriert es total. Also eigentlich alles Low-Effort-Content. Dabei ist sie aber so extrem aufwendig geschminkt und sieht so Hollywood-Diven-mäßig aus und irgendwie ist es trotzdem faszinierend, das anzugucken und darüber ist sie dann eben zu so einer riesigen Kultfigur geworden und gerade in so Gay-Internet-Culture ein sehr bekannter Name.
Also
so.
Ihr Ding ist, sie findet einfach statt.
Sie findet einfach statt.
Sie ist einfach da.
Sie ist einfach da.
Und es ist so auf Reality, selbstproduzierte Reality-Star. So
genau.
Ja.
Also sie streamt sich live, sie filmt sich bei allen möglichen, den privatesten Sachen. Und das ist eigentlich alles, was ich von ihr bisher mitbekommen habe und bin gar nicht so tief in die Recherche gegangen, bis sie im Dezember bei Saturday Night Live aufgetaucht ist. Plötzlich out of the blue als kleiner Gastauftritt in der Sendung mit Paul Mescal und Anfang Februar ihr Broadway-Debüt gemacht hat mit einer eigenen, für sie extra eingerichteten Show mit dem Titel Trisha Paytas Big Broadway Dream. Also große Ziele, die man so erreichen kann im US-amerikanischen Showbusiness, für die man ja auch eigentlich in erster Linie so viel können muss. Und das ist jetzt eben das Interessante an ihrer Karriere, was mich so fasziniert, dass wenn man es jetzt so böse formulieren will, kann sie eigentlich nichts und findet trotzdem überall statt. So, sie hat eben angefangen mit Videos auf dem Küchenboden, um zu weinen. Hier sowas. So, und im nächsten Moment
1,4 Millionen Views, habe ich das gerade richtig
wirklich,
gesehen?
Wirklich, ja.
Okay.
Also, die sind wirklich total viral über Jahre und sie hat sich irgendwie auch so komisch lange gehalten, weil sie hat schon 2007 angefangen mit YouTube-Videos, also in der Zeit, in der man noch gar nicht Geld verdienen konnte mit YouTube, wo man das noch gar nicht monetarisieren konnte. In der Zwischenzeit ja viele YouTuberInnen gekommen und gegangen sind und irgendwie hält sie sich total hartnäckig mit den verschiedensten Videos. Sie hat sich zum Beispiel auch mal dabei gefilmt, wie sie angeblich selber schläft, hat aber die Kamera selber gehalten, hat 10 Minuten Rühreier gekocht, bis sie gemerkt hat, dass sie den Herd nicht angemacht hat. Also das ist irgendwie die Art von Content, die sie gemacht hat.
So ein bisschen irritierend absichtlich.
Ja, also man weiß nicht so richtig, was davon ist Absicht und was nicht. Jetzt habe ich eben gesehen, okay, Broadway-Debüt, wie ist das denn jetzt passiert? Und habe meine Tabs dazu geöffnet, um das nochmal nachzurecherchieren, weil ich ja offensichtlich einen großen Teil dazwischen verpasst haben muss. Also irgendwas zwischen Wein auf dem Küchenboden und Broadway muss ja irgendwas passiert sein. Das stimmte auch. Ich bin dann auf ein Video-Essay gestoßen von einem Content-Creator namens Nikki Reardon, der immer so Pop-Culture-Phänomene erklärt, kann ich sehr empfehlen. Und er hat die ganze Lore von ihrer Karriere sehr, sehr gut zusammengefasst. Und da habe ich direkt am Anfang des Videos gemerkt, uff, ich habe wirklich eine Menge von ihr verpasst.
Trisha Paytas has had one of the most fascinating careers in all of entertainment, with 35 television show appearances ranging from My Strange Addiction, Dr. Phil, Ellen, A Thousand Ways to Die, America's Got Talent, and even an episode of Modern Family. Not to mention the dozens of self-funded, self-produced music videos, 33 singles, 8 EPs, and 1 studio album, 8 movie cameos, and 11 published books. Oh, and we haven't even gotten to YouTube yet. Mukbangs, ASMR, characters, sketch comedy, beauty tutorials, challenges, $30,000 shopping.
11 Bücher. Ja,
sie hat allein 11 Bücher geschrieben.
Und ich kenne dieses Musikvideo, wo sie dieses Bad On It von Zac Efron nachtanzt, ne? Das ist ja dieses High School Musical Musikvideo, was sie gemacht hat.
Genau, also sie hat eine Obsession mit Broadway und Musicals überhaupt. Da finde ich auch so faszinierend, dass ihre Videos so ein ganz unterschiedliches Production Value haben und ein unterschiedliches Budget. Also auch da sich irgendwie streamen beim Essen und dann im nächsten Moment so High-Class produziertes Musikvideo, wo sie 1:1 High School Musical nachmacht und alle Rollen selber spielt. Es ist wirklich irgendwie total merkwürdig und faszinierend.
Sie kann offensichtlich irgendwie doch viel.
Sie also kann dann doch viel.
Da gehört ja viel dazu, das so zu nailen. Und was man auch können muss, ist halt, das Bit ist jetzt, ich mache Rührei, aber der Herd ist nicht an. Das ist, nervt die Leute 12 Minuten lang. Da steckt ja auch schon, da steckt ja auch schon was dahinter. Ein kognitiver Aufwand, sag
voll,
ich mal.
Voll.
Das muss man ja schon anerkennen.
Ja, und vor allem in einem wöchentlichen Rhythmus das zu kreieren. Ne, es gibt nicht eine Sache, die diese Person nicht schon mehrfach gemacht hat. Also allein in 35 Sendungen aufzutauchen, die so unterschiedlich sind, von Supertalent über Big Brother bis Modern Family, was dann wieder so eine Sitcom ist, 32 Singles aufzunehmen und 11 geschriebene Bücher und halt eigentlich alles eher so in so einem Trash-Bereich und dann eben so viele Reality-Auftritte. Also einer ihrer ersten Fernsehauftritte war 2012 bei der Sendung My Strange Addiction. Das ist eine Reality-Sendung, wo Leute begleitet werden, die merkwürdige Süchte haben. Und sie hatte die Story, dass sie solariumsüchtig ist. Also sie hat selbst Bräuner geliebt. Und hier ist ein Ausschnitt.
I just go every morning and it's kind of my morning routine.
Tanning is 25-year-old Trisha Paytas' number one priority. She says she hasn't missed a day of tanning in 10 years.
People would say I'm almost narcissistic because I really love the way I look when I'm tan. People that I look up to and idolize in terms of looks have always been tan. You know, Barbie is tan, Burt Reynolds is tan, you know, Pamela Anderson's tan.
Every single day, 7 days a week, she goes to one of her local tanning salons to use the tanning bed. Some days she goes twice.
Ja, und jeden Tag Sonnenbank.
Ja, aber das war gelogen. Ach das so. War keine echte Geschichte, das hat sie dann später gesagt.
Ich glaube, also, das überlebt man nicht, wenn man die Interaktion
geht. Ich glaube auch nicht. Und ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, gibt es zu dieser Person so eine Art deutsches Pendant? Weil irgendwie war das so, ist sie so unique. Und ich habe dann überlegt, also so ein bisschen vielleicht Daniela Katzenberger, ein bisschen Evelyn Bodecki.
Da habe ich auch eben dran gedacht.
Selfie-Sandra, Harald Glöckler auch ein bisschen. Und dann so dieses gnadenlose alles ins Internet gestelle von Knossi, aber irgendwie kein Vergleich trifft so richtig. Aber es ist irgendwie so, die alle in den Mixer
Knossi,
und dann...
Knossi, Bodecki... Ich habe eben auch an Evelyn Bodecki gedacht, gerade bei diesem Bit zum Beispiel mit wofür brauchen wir eigentlich Gravity und Isaac Newton hat es erfunden, da muss man erstmal drauf kommen, sag ich mal. Und wenn sie da keine Autorin im Hintergrund hat. Evelyn Bodecki, die haut ja auch manchmal an Sachen raus und man denkt, ja, funny.
Ja, funny und einfach so unbedarft, einfach so rausgehauen. Ja. Ich finde bei ihr aber auch so interessant, dass sie eben diesen Sprung geschafft hat aus dieser Internet-Nische zu Internet-Mainstream und dann aber zu den großen Showbusiness-Institutionen wie Saturday Night Live zu kommen. Also alles irgendwie schwer zu greifen und noch schwerer zu erklären, wenn man es nicht selber gesehen hat. Allein der Fakt, dass ihr YouTube-Account ursprünglich ein Fan-Account für Quentin Tarantino war, was jetzt irgendwie wieder gar nicht zu ihr passt irgendwie. So damit hat das alles angefangen. Und sie hat halt einfach immer weitergemacht als interessantes Phänomen und hat halt immer Gossip geliefert. Auch einfach so Ragebait-Videos gemacht, wo sich Leute drüber aufregen konnten und extrem polarisiert und dabei auch wirklich nicht zurückgeschreckt vor problematic takes, sag ich mal vorsichtig. Also sie hat durchaus Sketche gemacht, wo sie offensichtlich rassistische Pointen verbraten hat. Sie hat ihre Schönheitsoperation oft verharmlosend dargestellt, lügt extremst in sämtlichen Bereichen, auch über Diäten, was auch problematisch sein kann für Zuschauergruppen. Problematische Selbstdiagnosen im psychischen Bereich, dann daraus wieder Content gemacht. Also es gibt so ein super messy Video, wo sie sagt, dass sie angeblich trans sei, hat das dann aber auch wieder zurückgenommen.
Oh
Raum, dass sie nicht wusste, dass der Holocaust existiert hat. ne, wo sie Wahlempfehlung für Mitt Romney rausgegeben hat, die dann aber auch wieder zurückgenommen, sagt dann immer, es ist alles gelogen, es ist alles ein Bit. Also es ist irgendwie cursed und auch, also es ist super problematisch und muss man natürlich auch irgendwie kritisch sehen.
Aber von
als
ihrem
Phänomen,
so racist Content und so, distanziert sie sich davon heute? Oder ist
ich glaube nicht.
Nee, ne?
Nee, ich glaube, das ist alles irgendwie, das ist,
highly problematic.
Das ist ihr whole package.
Okay.
Also man weiß nicht so richtig, bei welchen Geschichten sie lügt und bei welchen sie wirklich auf Drogen ist. Keiner weiß wirklich, wer Trisha Paytas ist. Sie ist eigentlich sowas wie ein Internetmysterium. Und man kann eigentlich nicht sagen, dass sie eine besondere Passion hat, mit der sie berühmt sein will, sondern sie will einfach berühmt sein, um jeden Preis.
Und probiert alles aus,
und probiert alles aus. Und taucht dann plötzlich so random auf in Musikvideos von Amy Winehouse und Eminem im Hintergrund, weil sie da dann an irgendwelche Sets kommen wollte. Ja, und all das ist eben die Jahre über passiert und endete eben im Februar mit ihrer One Night Only Trisha Paytas Broadway Show. Und die habe ich mir natürlich komplett angeguckt. Die kann man sich auf YouTube reinziehen. Und die hat so Spaß gemacht. Das war wirklich eins der lustigsten und unterhaltsamsten Sachen, die ich seit langem gesehen habe.
Ist er wirklich gut?
Es ist wirklich gut und es war so gut konzipiert. Man merkt einfach, dass da richtige Profis dran gesessen haben, die das extrem gut dosieren konnten, wie viel sie stattfinden muss, mit was sie stattfindet, dass man sie wohl singen sehen will, aber auch nicht zu viel singen sehen will.
Kann sie singen?
Sie kann gar nicht singen. sie wollte einfach nur diesen Traum erfüllt haben. Und
wie wir auf der Tour.
Wie wir auf der Tour so ein bisschen. Nur, dass sie dann halt so sich wirklich ein Theater am Broadway gemietet hat viele TänzerInnen eingeladen, die auch alle das erste Mal am Broadway getanzt haben. Also das war quasi die ganze Erzählung der Show, dass alle, die auf der Bühne sind, außer namenhafte Gueststars, heute da das erste Mal sind und ihren Traum erfüllen.
Okay, das ist schön.
Es ist total süß und schön.
Sie ist super problematisch und rassistisch und eine Lügnerin, aber das ist ein schöner Abend.
Das war ein süßer Abend und guck mal, wie das Publikum ausgerastet ist, als sie nach einer großen Musical-Nummer, wo sie noch nicht dabei war, was von professionellen TänzerInnen und SängerInnen auf die Bühne gebracht wurde, ist sie dann auf die Bühne gekommen und wie das Publikum da ausgerastet ist. Sie steht nur da.
Also zum Verständnis, die Person, die gesungen hat, war nicht Trisha Paytas.
Das war nicht
Trisha
Paytas.
Das war eine professionelle Musical-Darstellerin wahrscheinlich. Und dann tritt sie auf und steht einfach nur da und der Applaus hört nicht auf.
Und irgendwie war das so schön konzipiert, weil diese zwei Welten, also ihre absolute Trash-Ästhetik und dann auf der anderen Seite diese Glitzer-Glamour-Broadway-Welt total gut verknüpft wurden, ohne dass es so gewirkt hätte, als wäre sie dem nicht gewachsen und auch auf der anderen Seite nicht so, als würde sich dieses etablierte Showbusiness jetzt an einem Internetkult irgendwie unangenehm anbiedern, sondern es hatte irgendwie so beides seine Bereiche und beides seine Berechtigung und das wurde dann eben geadelt von der A-Liga an Broadway-Gästen, die man so haben kann. Es ist Ben Platt aufgetreten und Sutton Foster, mit denen sie erst immer so ein Podcast-Gespräch geführt hat mit so Küchenutensilien in der Hand als Mikrofone. Also da wieder ihre Küchenvideos irgendwie auf die Broadway-Bühne gebracht. Die haben sie dann natürlich immer überredet in kitschigster US-Entertainment-Art und Weise, jetzt doch sich mal zu trauen, mit ihnen zu singen, was sie dann natürlich auch gemacht hat.
I am what I am. I don't need my own drum, some call it noise, I think it's pretty.
Also ist quasi die Handlung dieses Musicals, ist es ihr Leben, was nacherzählt wird, oder gibt es so eine andere Erzählung, die dann die auf dieses aufbaut?
Also es baut schon auf dem Wunsch auf, dass sie unbedingt eigentlich ihr einziger Wunsch ist, am Broadway mal zu stehen. Und dann gibt es so eine ominöse Stimme, so gottmäßig, die aber der Broadway ist, mit der sie immer irgendwie kommuniziert, die dann auch so die Gäste rausschickt und dann kommen die wie so Abgesandte des Himmels und bringen sie dann eben dazu und jeder Gast lässt sie natürlich irgendeine Lesson lernen und dann am Ende steht sie zu sich und kann da irgendwie so die Show mit den vielen ProfitänzerInnen umringt auf die Bühne bringen. Das haben sie wirklich so gut gemacht, dass sie dabei, selbst wenn sie die ganzen Sachen nicht besonders gut kann, noch gut aussieht und selbst wenn sie singt, es so selbstironisch wirkt.
Trisha Paytas, does it show again? My mind, we're all wearing pink now. Patty LaPone will know me.
Also irgendwie finde ich das so eine funny Veranstaltung und natürlich super Camp und einfach sehr, sehr entertaining. Und irgendwie hat mich das so berührt, diese Messi-Karriere, also von, sie fängt an im Entertainment-Geschäft, nachdem sie als Escort-Dame gearbeitet hat.
Das hat sie vorher gemacht.
Auf dem Küchentisch weinen, sämtliche Formate durchgespielt, um dann letztendlich auf dem Broadway zu stehen und ihren Traum für zumindest einen Abend zu leben. Also sehen wir der Wahrheit ins Auge, sie wird jetzt nicht bei einer normalen Produktion irgendwie genommen werden, aber sie hat es geschafft, quasi eine eigene Show auf die Bühne zu stellen und das fand ich irgendwie sehr, sehr entertaining und als kleinen Tipp ist natürlich auch diese super American Dream Erzählung, ne? Jeder kann es schaffen und so, ist auch also nicht so ganz sauber alles, aber man kann sich ja mal für einen Abend sich das mal angucken, bedazzeln lassen, sich das trotzdem mal angucken, ist ein kleiner Watch-Tipp von mir, gibt's auf YouTube und heißt Trisha Paytas Broadway Dream und das ist alles passiert, sie ist erst 36 Jahre alt. Also das hat sie alles gemacht in 36 Jahren. 11 Bücher und also wie viele Leben die gelebt hat, wirklich
Respekt. Jeden Tag Sonnenbank. Ah, nee, doch Respekt. Nicht. Jeden Tag Sonnenbank.
Nee, das hat sie gelogen.
Ja, man weiß
das
es
hat
nicht.
Sie gelogen.
Man weiß es nicht.
Naja.
Okay. Ja, danke für diesen Tipp. Da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen.
Ja, das musst du dir mal ganz angucken. Ja, nun zum Feensex, ne, Caro? Was sind heute deine Tabs?
Also,
sag doch mal.
Ich bin wirklich in ein richtiges Rabbit Hole gefallen diese Woche. Und zwar in das Literaturgenre Romantasy. Mhm. Bumsende Feen stehen, stehen da auf dem Programm, habe ich jetzt neu gelernt. Es ist gar nichts super Neues. Es ist einfach ein Riesenhype. Seit Jahren schon. Die Bestsellerlisten sind voll mit Romantasy-Büchern. Auf BookTok ist es ein Riesenhype schon seit Jahren. Und diese Community ist extrem gut vernetzt und extrem leidenschaftlich. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch in unserer Hörerinnenschaft durchaus Fans es gibt dieses Genres. Deshalb lehne ich mich hier heute wirklich sehr weit aus dem Fenster, überhaupt darüber zu sprechen. Es wird DMs hageln, habe ich das Gefühl.
Meinst du, dass sich da die Communities so überschneiden?
Ich kann mir das vorstellen. Sowohl unseren Podcast als auch Romantasy-Bücher werden sehr viel von jungen Frauen konsumiert. Also kann ich mir vorstellen, dass es da vielleicht die ein oder andere Überschneidung gibt.
Und jetzt auch von dir.
Jetzt auch von mir. Ich hatte bisher keine Berührungspunkte damit, bis vielleicht auf die Twilight-Reihe. Inzwischen ist dieses Genre eben riesengroß und sehr breit aufgestellt und längst über Vampire hinaus. Also es ist immer eine Kombi aus eben Romantik, aber mehr im Sinne von Erotik. Es ist so ein bisschen spicy und Fantasy in irgendeiner Form. Also Drachen, Feen, Werwölfe, Dämonen, Vampire, you name it. Es gibt alles.
Also ein bisschen auch so Fanfiction-artig, aber mit neu kreierten Figuren dafür.
Es hat alles dolle Fanfiction-Vibes. Das ist jetzt auch einer der Kritikpunkte, die ich da vielleicht äußern würde. Aber genau, es ist immer irgendwie spicy Fantasy, Romantasy. In den USA wird nochmal unterschieden zwischen Romantic Fantasy und Fantasy Romance. Also es ist complicated. Aber die ProtagonistInnen sind meistens weiblich und haben irgendein spezifisches Problem oder stehen vor großen Herausforderungen oder geraten in neue Welten hinein. Und die männlichen Charaktere sind immer so als überirdisch hot beschrieben einfach. Mhm. So over the top hot. Also es sind Fantasy-Handlungsstränge verbunden quasi mit dem Andursten von so hotten Fantasy-Elfen-Sixpack. Guys.
Okay.
Und da habe ich
so
mich
weit,
jetzt
so gut
reinziehen lassen ein bisschen in diese Romantasy-Welt von unserer beider lieber Kollegin Laura.
Liebe Grüße, das habe ich wohl mitbekommen. Laura rennt seit Wochen durch die Firma und erzählt von ihren Feensex-Büchern und hat dich damit jetzt infiziert, möchte ich sagen. Ich habe euch gestern, als hier großer Aufzeichnungstag war und hier die Security vor Ort war, habe ich gesehen, wie ihr mit der Security über diese Feensex-Bücher getuschelt habt, möchte ich sagen. Da bin ich reingestolpert und da habe ich euch ganz ertappt gucken sehen.
Ja, unsere eine Security-Kollegin, die immer am Aufzeichnungstag hier ist, die quetscht da nämlich auch immer aus, was sie gerade liest.
Die ist da auch drin.
Die ist komplett da drin. Und Laura, unsere Kollegin aus der Redaktion, nämlich auch. Und da stand ich gestern mit ganz großen Augen, als die beiden angefangen haben, da zu fachsimpeln über diese Welten. Da habe ich wirklich, da hatte ich ganz große Augen und habe auch angefangen mitzuschreiben. Ich das so faszinierend fand, wie tief die da drin sind und ich das noch nie irgendwie damit Berührungspunkte hatte und da gar nicht drin war.
Ist das ein Millennial-Frauending, frage ich jetzt
ja,
mal.
Ja, und jünger.
Jünger
also ich
auch.
Das Gefühl, dass das mehr so Gen Z-ig auch
okay.
ist. Oder noch jünger. Also das ist so, die TikToks sind von bis, ich glaube so 14 bis 30 grob oder Mitte 30, habe ich jetzt schon verschiedene Altersspannen gelesen, wo da die Main-Zielgruppe ist. Aber ja, ungefähr so. Laura ist eben jetzt schon in mehrere dieser Reihen eingetaucht. Er hat sich da reinziehen lassen, teilweise durchgequält und versucht mich jetzt seit Wochen davon zu überzeugen, dass ich das auch mal mache mit sowas wie, die sind so hot. Du musst das lesen. Guck mal, das ist meine For You-Page. Guck mal, das ist Lauras For You-Page. Sie hat mir einen Screenshot geschickt.
Oh Gott, es sind nur noch hotte Elfen.
Es sind nur hotte Elfen.
Ja, mich hat sie damit auch schon infizieren wollen. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, mir ein Buch irgendwie mal anzuhören. Aber ich war dann doch durchaus interessiert. Also sie schafft es dann, einen zu begeistern.
Ja, und wenn man da einmal hooked ist, dann kommt man da anscheinend auch nicht mehr raus. Es zieht einen irgendwie hinein. Und diese Bücher spalten wirklich die Gesellschaft. Also man liebt sie oder man hasst sie. Es gibt sehr leidenschaftliche Hass-TikToks und YouTube-Videos, aber eben auch viele Fan-Videos. Also es polarisiert. Es wird häufig auch einfach Fairies Mud genannt, was ich sehr lustig finde als Genre. So, und ich habe jetzt hier einen großen Effort geleistet für unseren Podcast. Habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt als Selbstexperiment. Ich habe ein komplettes Romantasy-Buch durchgelesen.
Wirklich?
Beziehungsweise ich habe mir das Hörbuch zu Gemüte geführt. Ich habe gestern bis 2.30 Uhr nachts das Feensex-Hörbuch zu Ende gehört, damit ich hier heute drüber erzählen kann.
Das finde ich Commitment.
Das ist Commitment. Das komplette erste Buch habe ich gelesen, einer der Romantasy-Reihen schlechthin. Und zwar ist es die Das Reich der Sieben Höfe-Reihe. Und davon habe ich den ersten Teil gehört, Dornen und Rosen.
Ich kann jetzt schon nicht mehr.
A Court of Thorns and Roses. Mhm. Die anderen Teile heißen dann zum Beispiel Flamme und Finsternis, Sterne und Schwerter. Was haben wir hier noch? Frost und Mondlicht. Also you get the picture. Mhm. Und die heißen alle irgendwas mit Dorne und Rose und König und King, City of Dorne und Rosensex und keine Ahnung.
Und worum geht's in diesen Büchern, abseits davon, dass gebumst wird?
Ja, also ich kann dir jetzt, da ich jetzt hier ja voll eingetaucht bin, und ich muss sagen, ich war wirklich erschüttert, um jetzt hier das vorwegzunehmen. Ich habe selten in meinem Leben sowas Grottiges hören müssen. Und ich würde auch hier einfach ab hier sagen, enthält dieser Podcast Major Spoiler für die Sieben Höfe Bücher. Also wenn ihr die noch lesen / hören wollt, dann würde ich jetzt hier den Podcast beenden an eurer Stelle, weil da halte ich mich jetzt nicht zurück. I'm sorry. Also ich kann jetzt grob versuchen, dich da mal reinzuholen und gucken, ob es dich ja vielleicht hookt. Ich erzähle jetzt die Handlung von hier Dornen und Rosen. Ne? Also es gibt ein Menschenreich, das durch eine riesige unsichtbare Mauer getrennt ist von einem magischen Reich. Und das ist das Reich der Fae. Also das ist im Prinzip wie bei Game of Thrones. Sehr naheliegend mit diesem abgetrennten Mauerreich. Und es ist das Reich der Fae. Und diese Fae, die Hauptperson heißt übrigens Faera. Also das ist, finde ich, schon irgendwie Kuckuck-Banane, weil die ist ein Mensch. Also warum muss das, ist alles super kompliziert. Nennen die doch anders, habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Aber vielleicht ist es ja auch ein Spoiler für später. Man blickt nicht durch. Und auf jeden Fall, diese Faera, diese Hauptperson, lebt in einer Familie, die arm, eine Menschenfamilie, die arm geworden ist. Sie leben in so einer Hütte am Waldrand in der Nähe von dieser Mauer und müssen sich durchschlagen. Die Mutter ist gestorben und sie muss quasi den Vater und die Schwestern versorgen und auf die Jagd gehen. Wir haben hier eine Hunger Games Situation. Gemixt mit Game of Thrones. Mhm. Die Mutter, habe ich schon gesagt, ist gestorben und die Schwestern sind extrem scheiße zu ihr und behandeln sie schlecht. Also wie bei Cinderella / Aschenputtel. Dann geht sie in den Wald auf der Jagd und tötet eines Tages einen Wolf.
Wie Rotkäppchen,
der aber ein verwandelter Fae war. Also hier sind wir im Bereich Twilight-Werwölfe. Ja, den hat sie dann getötet und nimmt den mit nach Hause. Dann kommt der Freund von diesem toten Feenwolf und super sauer auf sie.
Ist der hot?
Ja, sprengt dann, sprengt die Hütte.
Ja.
Er kommt auch als Biest. Man weiß nicht genau, welches Biest. Er ist auch so ein wolfartiges Ungeheuer. Er sprengt die Hütte und sagt, du hast meinen Freund ermordet. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder ich bringe dich jetzt um. Also du kannst jetzt qualvoll sterben. Oder du kommst mit mir ins magische Feenreich und lebst mit mir in meiner Villa bis für immer. Und niemand hinterfragt das. Also diese beiden Optionen hat sie.
Okay.
Und sagt die Familie, geh mit ihm. geh mit ihm und blick nicht zurück. Und sie ist dann so, okay, also ich muss ja, weil sonst sterbe ich jetzt. Und dann geht sie mit diesem Biest mit in seine Villa, in so einem wunderschönen Garten mit Blumen. Sie isst von goldenen Tellern und so weiter. Also es ist einfach schön und das Biest ab hier. So, und dann verwandelt sich natürlich.
Es ist so alles in den Mixer
geworden. Es ist alles und es ist wirklich der größte Schrott. Und dann verwandelt sich dieses Biest natürlich in den hottesten Mann, den sie in ihrem ganzen Leben je gesehen hat. Er heißt Tamlin. Ick. Und er hat spitze Ohren, natürlich ist ein Fay, spitze Ohren und Krallen und aber natürlich auch goldene Haare und ein Sixpack und einen Riesenpimmel. Also das ist jetzt Tamlin, der hotte Sexmann, Feensexmann.
Und es wird auch beschrieben, dass der einen großen Pimmel hat?
Ja, ich glaube, das kommt dann, das habe ich jetzt vorgezogen. Das taucht später nochmal auf. Und ich finde, das ist so an diese Prämisse, also dieses zusammengemorfte Everything und dann kann sie jetzt entweder mit dem heißen Sexmann leben oder sterben. So, aber das, also sie ist jetzt eigentlich im Paradies dort, könnte einfach chillen, ihre Basis chillen und diesen Typen anthirsten. Er hat natürlich auch noch einen anderen, ein bisschen weniger hotten Freund, der auch in der Villa wohnt, seinen Kumpel. Mhm. Ab da gibt es aber 100 Seiten einfach, also
100 Seiten was?
Es ist einfach erstmal hunderte Seiten boring. Diese ganze Struktur von diesem Feenland ist so undurchsichtig. Jeden Tag kommt irgendwas Neues hinzu, wo man denkt, what the fuck? Also ich meine, ich habe überhaupt nichts gegen Fantasy, das Genre Fantasy. Ich habe nichts gegen komplexe Handlungsstränge und verschachtelte Handlungsstränge. Wenn man es jetzt mit Game of Thrones vergleicht oder so weiter, wo es auch ein kompliziertes Universum gibt. Aber es macht irgendwie Sinn, man kann folgen, es hat gute Dialoge, aber das hat wirklich nichts. Es gibt auch anscheinend, es gibt anscheinend Fae, dann darüber kommen High Fae und darüber kommen High Lords. Dann gibt es nochmal einen Oberkönig irgendwo auf einer Insel, der wird aber nur gedroppt in Buch 1 und dann gibt es eine böse Seuche, die das ganze Land befallen und droht die Magie zu zerstören.
Wie bei der unendlichen Geschichte.
Ja, und dann, deswegen haben alle an dem Hof von diesem Tamlin, dem hotten Feenmann, eine Maske auf die ganze Zeit. Also sie sieht auch nie wirklich sein Gesicht, nur das Sixpack. Und die spitzen Ohren. Laura, wie kannst du das hot finden? Aber okay. Und dann, no king shaming. Sorry, ich bin hier schon im Modus. Und Farah, die Hauptperson, die Menschfrau, muss keine Angst haben von der Seuche, aber trotzdem hat sie unglaubliche Angst, dass ihrer Familie was passiert. Und sie will die ganze Zeit zurück nach Hause zu denen. Die waren aber super scheiße zu ihr und haben
wie
sie
Dorothy
gemobbt.
Wie Dorothy bei Der Zauberer von Oz.
Ja, genau. Und sie ist wirklich so, ich vermisse meine toxischen Schwestern, die mich wie scheiße behandelt haben. So toll, ich will nach Hause.
Wie Aschenputtel.
Ja, das ist die ganze Zeit, genau, ihr Drive. Und sie könnte eigentlich in dieser paradiesischen Villa einfach ihre Sexfantasien haben und chillen, aber sie begibt sich jeden Tag in Lebensgefahr und begegnet irgendwelchen super darken Dämonen-Face im Wald und man verliert den kompletten Überblick und einer von diesen Dämonenarten heißt Surreal und da musste ich so lachen, hat Laura gesagt, der ist ein bisschen wie Gossip Girl, weil der weiß alles und wenn man es schafft, den einzufangen, dann muss der einem jede Frage beantworten. Und man kann den einfangen, indem man dem ein totes Huhn hinlegt.
Mit einer Hühnerweste an.
Ja, eine Warnweste. Okay. So, natürlich nimmt sie dann Huhn mit in den Wald. Also das passiert alles innerhalb von zwei Seiten. Out of nowhere legt das Huhn hin und fängt diesen Surreal ein. Und der droppt dann ihr irgendwelche Geheimnisse. So, wie gesagt, ich habe nichts gegen komplizierte Plotlines, aber da hat es mich wirklich rausgehauen. Keine einzige Handlung von keiner Person in diesem Buch ist irgendwie nachvollziehbar. Ein absolutes Highlight war für mich auch das Hauptvolksfest. In diesem Frühlingsreich, in dem sie da ja ist. Also das erfährt sie dann irgendwann in der Mitte des Buches.
Wann wird denn jetzt gebumst?
Pass auf, Reich der sieben Höfe heißt ja das Buch. Und anscheinend gibt es in dieser Welt sieben Höfe. Und sie ist eben im Frühlingshof. Und dieser Tamlin, ihr hotter Sexfeenmann, der ist der High Lord vom Frühlingshof. Und jetzt einmal im Jahr an diesem Volksfest, Feuerfest, wird dieser High Lord Tamlin durch Magie ultra horny und muss eine random Fae-Frau bumsen, die er auswählt. Für die Natur. Damit es der Natur gut geht im nächsten Jahr, dem Land.
Okay.
Also das sind schon so Prämissen. Naja, und Farah darf dann natürlich, Farah, wie sie auch immer ausgesprochen wird, im Hörbuch wird sie immer so, immer wenn der Sexmann ihren Namen sagt sie so, Farah. Farah. Darf dann nicht hingehen zu diesem Feuerfest. Geht natürlich trotzdem hin und stirbt fast wieder, wie die ganze Zeit. Also man hört oder liest das jetzt sicher nicht, weil die Handlung so geil ist, sondern weil man das irgendwie ja, spicy findet mit diesen Sexelfen. Aber ganz ehrlich, so spicy fand ich es jetzt gar nicht. Also die einzige Sexszene im ganzen Buch ist irgendwo in der Mitte. Und ja, Miguel, da muss ich jetzt durch. Die mache ich jetzt an.
Ja, gerne. Okay.
Achte mal auf die Wortwahl, so, was da so an Substantiven benutzt wird, ob dich das irgendwie antört.
Ich werde darauf achten, dass meine Gesichtszüge nicht entgleiten, aber es werdet ihr ja eh nicht sehen, wenn ihr den Podcast hört.
Ich erzitterte vor Wonne. Und wieder suchte sein Mund meine Lippen. Der Kuss war jetzt langsamer, lustvoller. Die Fingerspitzen seiner Hände glitten unter den Saum meines Slips und ich hielt die Luft an. Er zögerte. Wollte zurückweichen, doch mein sanfter Biss in seine Unterlippe war ihm Befehl. Und mit einem wohligen Schnurren riss er mit einer langen Kralle die spitzenbesetzte Seite meines Slips in Fetzen.
Mit seiner Kralle!
Die Kralle zog sich wieder zurück. Und sein Kuss wurde inniger, als seine Finger lockend die Innenseite meiner Schenkel erforschten. Ich presste mich an ihn und ergab mich ganz der zuckenden Wildheit, die mein Inneres erfüllte.
Ja, das ist jetzt ein kleiner Eindruck. Also Worte wie Wonne, Schenkel, Schoß, heißer Hunger, aneinander laben, mehr von Lust und er knurrte. Die knurren immer die ganze Zeit und das finde ich wirklich, es macht gar nichts mit mir.
Es hat was Animalisches.
Und auch mit der Kralle, das finde ich ganz schrecklich. Man macht seiner Feenkralle meinen Slip kaputt. Und das finden ganz, ganz viele Leute komplett mega.
Erotisierend,
ja. Und ich bin einfach die ganze Zeit nur irritiert von diesen wilden Plotlines und dass diese Männer mit spitzen Ohren da irgendwie Slips mit Krallen aufschlitzen.
Ich bin überrascht, dass da so viel passiert. Ich dachte wirklich, es wären jetzt einfach so Fanfictions und es geht in erster Linie um die Bumserei.
Und das dachte ich nämlich auch.
Aber man muss ewig warten, bis die dann kommen.
Ich saß da vor meinem Hörspiel, ich habe Stunden drauf gewartet, bis es kommt und es wird ganz lange so Tension aufgebaut zwischen diesen Feenleuten und dann irgendwann ist es jetzt passiert und das ist jetzt erst die Mitte des Buches und das spaltet wirklich die Nation und es mag an der deutschen Übersetzung liegen, aber ich finde das wirklich alles nicht so schön. Ich musste auch sehr lachen, da hat eine Autorin in der New York Times geschrieben, dass sie das irgendwie so verstörend findet, dass es eigentlich so, also so darke Erotik, die auf einmal in so Kinderwelten Einzug erhält, als würde man Ron Weasley beim Masturbieren erwischen. Fand ich einen sehr lustigen Vergleich. Und das ist erst die Hälfte vom Buch. Danach geht's quasi erst richtig los, weil turns out, diese gefährliche Seuche ist eine Magierin namens Amarantha. Also der Hauptcharakter wird irgendwie in der Mitte erst eingeführt. Die will alle beherrschen und zerstören. Die entführt jetzt Tamlin unter einen Berg. Und Farrah will ihn gegen alle Vernunft retten aus Liebe. Sie hätte ihn aber die ganze Zeit schon vorher retten können. Das ganze Buch, in dem sie einfach einmal ich liebe dich sagt, hat sie aber nicht. Dann taucht ein noch hotterer Feenmann auf.
Meine
aus dem
Güte.
Nichts. Recent. Mit schwarzen Haaren, violetten Augen, Sixpack, spitzen Ohren und Flügeln. OMG, er hat Flügel, schwarze Flügel. Und
unglaublich.
Der macht sie unter den Bergen jeden Abend mit Feenwein betrunken und sie muss sexy tanzen. Also das ist einfach eine Plotline, die nicht hinterfragt wird. Super toxisch auch einfach alles. Und jetzt muss sie unter diesem Berg, anstatt direkt getötet zu werden, gibt es jetzt so Gameshow-artig, muss sie drei Aufgaben lösen. Also jetzt sind wir bei Harry Potter 4, Trimagisches Turnier. Mhm. Die erste Aufgabe ist, im Schlammlabyrinth gegen einen gigantischen Wurm mit spitzen Zähnen zu kämpfen.
Da sind wir bei Dune.
Sie kann aber auch alternativ ein Rätsel lösen. Leute, Major Spoiler, aber ich kann jetzt nicht anders, ohne das zu verraten. Dann wäre sie sofort gerettet. Alle werden frei. Das ganze Königreich, was entführt wurde und versklavt. Ihr Geliebter, sein ganzer Frühlingshof. Alle werden gerettet, wenn sie das Rätsel Lösung laut aussprechen würde. Und die Lösung des Rätsels ist Liebe.
Oh mein Gott.
Aber sie kommt nicht drauf. Erst als sie schon tot ist, das Letzte, was sie sagt, bevor sie stirbt, ist die Lösung des Rätsels ist Liebe.
Liebe.
So, und natürlich wird sie dann von allen Highlords wiederbelebt.
Und kann weiter bumsen.
Jetzt ist sie wieder auferstanden. Und wie ich das jetzt verstehe, ist jetzt die Ausgangslage für die nächsten, wahrscheinlich sieben.
Das war jetzt ein Buch.
Ein Buch. Und die Ausgangslage für die Bücher, die jetzt folgen mögen, habe ich jetzt so verstanden, dass sie jetzt in einem toxischen, sexy Love Triangle gefangen ist zwischen diesen beiden hotten Feenmännern. Also diesem Tamlin, den sie gerettet hat, und diesem Recent, der ihr geholfen hat. Mhm. Und sie betrunken gemacht hat jede Nacht. Also,
uff.
Es tut mir leid für alle Fans da draußen, aber das war wirklich so ein Schrott. Es hat mich nicht gecatcht. Und es geht vielen so, aber viele wiederum lieben das auch und leben in dieser Welt. Und es reicht wirklich eine einfache Bildersuche zu diesen Charakteren. Und es gibt ohne Ende, guck mal, so Fanart und karierte KI-Bilder von diesen Feenmännern mit spitzen Ohren, die alle aussehen wie so Topmodels.
Also es gibt einfach keine echten Figuren davon, es ist einfach eine KI-generierte Sexfantasie.
Ja, es gibt, glaube ich, noch keine Filme oder sowas dazu. Wiederum andere Reihen fängt das jetzt auch schon so an oder es gibt es bereits. Das ist irgendwie so die Welt, in der man ist, und ich find's irgendwie weird. Und Laura meinte, also sie kann jetzt nie wieder normal daten, ohne den Mann da mit dem High Lord des High Courts der Nacht zu vergleichen.
Meine Güte.
Und es gibt ganz viele TikToks mit
mein Mann muss eine Sexelfe sein.
Es gibt ganz viele TikToks mit so tiefen Feenmännerstimmen. Guck mal so in die Richtung.
There you are. I've been looking for you. And I'd give up forever
to touch you. Ja, also natürlich sehen die offensichtlich gut aus, weil man hat in irgendeine KI eingegeben.
Hotter Feenmann,
natürlich sehen die gut aus.
Und es gibt auf jeden Fall auch einen Kampf der Book-Boyfriends gerade bei TikTok zwischen Recent, das ist der hier von Thorns and Roses, Sieben-Höfe-Typ, und Xaden, glaube ich, wird ausgesprochen, von Fourthwing. Fourthwing ist, glaube ich, gerade der größte Hype überhaupt. Da ist nämlich gerade der dritte von vier Teilen rausgekommen, Onyx Storm. Das habe ich gestern auch im Gespräch zwischen Laura und unserer Security-Mitarbeiterin, die ich jetzt mal anonymisiere, weil ich nicht weiß, ob sie das will, erfahren habe. Da geht es um Drachen und Drachenreiter, die auch bumsen. Und was ich an dieser ganzen Sache, also eine Lanze muss ich ja mal brechen für dieses ganze Genre. Was ich daran gut finde, es ist fast ausschließlich von weiblichen Autorinnen geschrieben und wird hauptsächlich von jungen Frauen gelesen. Was ich cool finde, dass sich so eine richtige Sparte, ein richtiges Genre so etabliert.
Und es trifft ja offensichtlich einen Nerv.
Ja, Frauen schreiben für Frauen, und ich finde das super cool. Und ich finde auch, dass Frauen in so, gerade so Männer-Fantasy-Männer-Autoren, die schreiben die perversesten Sachen.
Stimmt,
über
da
Frauen.
Fällt es gar nicht auf, weil bei Game of Thrones wird auch viel gebumst.
Natürlich. Und Herr der Ring, also alles ist so.
Und immer aus einer männlichen Perspektive.
Und Frauen sind, genau, immer male-gaze, und Frauen sind immer super sexualisiert, gerade bei so Fantasy-Männern, die da irgendwo an Schreibtischen sich irgendwie ihre Sexszenen zusammen.
Ja,
Ekelsexszenen mit
gar
Frauen.
Nicht so anders. Hast
so,
du voll
und
recht.
Hier werden einfach mal Männer sexualisiert. Es wird einfach mal der Spieß umgedreht und es ist mal aus der weiblichen Perspektive geschrieben.
Und plötzlich ist es ein Bumsbuch, dabei ist Game of Thrones auch eine
Ja, und könnte ja sein, dass ich mit den Sexszenen auch deshalb so lange Zeit gelassen wird über hunderte von Seiten, weil man da erstmal so ein bisschen Tension kreieren will, ne, viel Beschreibung machen will. Das wird einfach anders angegangen und dann auch anders konsumiert und geliebt. Und das finde ich daran wieder cool, auch wenn mich jetzt diese diversen Handlungsstränge nicht richtig gecatcht haben, ist es, finde ich, eine coole Entwicklung. Wenn gleich auch, was ich jetzt immer vermehrt gelesen habe, dass es doch sehr klassisch geschlechterrollenmäßig ist. Es ist alles sehr hetero und es ist immer hotte Frau mit noch hotterem Mann, unerfüllte Liebe und Drama. Also es ist sehr
wie so Groschenromanen ein bisschen.
Ja, es ist sehr, sehr klassische Geschlechterrollen, und es ist auch immer so dieses sehr oft so in Besitz nehmen von Frauen. Also sehr oft ist dieses du gehörst mir. Ist so sehr.
Aber darin fühlt man sich dann innerhalb der Geschichte sehr wohl.
Genau,
und
das ist einfach eine Fantasie, ne? Das ist, spielt da ja mit rein, deswegen darf man da jetzt vielleicht nicht zu sehr drauf eingehen. Was ich auch interessant finde daran, wenn das auf BookTok so gehypt wird, wie krass TikTok inzwischen auch den Buchmarkt mitbestimmt. Also das ist oft in den Bestsellerlisten, Spiegel-Bestsellerlisten findest du immer mindestens eins von diesen Romantasy.
Wirklich, das ist mir noch gar
Sachen.
Nicht vorgekommen. Es würde mich ja mal interessieren, wie Dennis Scheck das rezensieren würde.
Und dieses Genre hat eben auch Schnittmengen zu den Genres New Adult. Da ist zum Beispiel auch diese Colleen Hoover Bücher It Ends With Us zum Beispiel auch mit drin. Und Dark Romance. Und das überschneidet sich häufig auch. Und Dark Romance habe ich jetzt auch im Sinne dieses Podcasts mal die Twisted-Reihe angefangen. Und da weiß ich gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Das sind dann einfach keine überirdisch hotten, toxischen Fehlmänner, sondern überirdisch hotte, toxische Menschenmänner, die angedurstet werden in diesen Büchern. Es ist alles sehr, sehr viel expliziter und spicier. Auch, aber dann fehlt einem wahrscheinlich dann die magische Feenwelt, wenn man da drauf steht. Kommt wahrscheinlich auch auf die Buchreihe an. Und da habe ich mir gestern dann im Gespräch mit unserer Security-Kollegin nochmal erklären lassen, dass da doch unterschieden wird auch zwischen so morally gray, also so Graubereich dessen, was noch okay ist, dann kommt Dark Romance und dann haben wir Pure Black. Also es gibt da, sie ist da komplett im ganzen Universum drin und auch geiles Gespräch zwischen ihr und Laura dann, boah, nee, bei Vampiren bin ich raus. Ja, aber in der Reihe mit The King Falls, da war doch der König von England so ein ultra-hotte Vampir. Ja, nee, trotzdem, Vampire kannst du nicht mitjagen.
Echt? Also, weil ich finde Vampire mit die hottesten fiktionalen Figuren.
Also bei diesen Dark Romance Büchern hast du quasi so erotische oder romantische Geschichten verbunden mit so darken Plots, also irgendwie psychische Gesundheit, Verbrechen, da gibt's so Enemies to Lovers Tropes, Forbidden Love, Secret Identities und Power Play und das ist alles so, ja, Dark Romance eben. Das hat mir dann auch die Kollegin beschrieben mit, ja, Dark Romance-Leser sehen das jetzt nicht als Triggerwarnung, sondern als Checkliste, was sie da, was sie alles drin haben wollen. Und da wurde mir auch die Observed-Reihe noch ans Herz gelegt.
Also du hast jetzt viel zu lesen, ne?
Da habe ich viel zu lesen. Es gibt a lot to unpack. Und was dann plötzlich auch Thema war in diesem Gespräch, sind Bälle rund um dieses Court of Corridor.
Ja, das habe ich wohl mitbekommen, Universum. Weil Laura mich eingeladen hat. Die hat mich gefragt, ob wir mal zusammen zu so einem Ball gehen wollen.
Ja, pass auf,
wollen.
Ich habe gesagt, wie, es gibt da Bälle. Und hat Laura gesagt, ja, in Wuppertal.
Ja, demnächst in Wuppertal.
Es gibt in Wuppertal jetzt am 1., also wir sind jetzt, wenn wir aufnehmen, noch vor dem 1., deswegen können wir euch leider hier keine Werbung mehr dafür machen. Aber ja, das erwartet die Leute in Wuppertal.
Bereit für eine Nacht voller Magie und Tanz? Dann heißt euch der Stardust Circle herzlich willkommen auf dem Moonlight Ball. Am 1. März 2025 verwandelt sich die historische Stadthalle Wuppertal in ein Reich der Fantasien und Träume.
Sexelfen Wuppertal.
Ich finde das so faszinierend, wie viele Menschen sich so gerne verkleiden und in diese Fantasiewelten reinbegeben, ob das jetzt auf der Gamescom ist oder bei Furry-Conventions oder im Mittelalter-Restaurant. Das ist ja auch ein wiederkehrendes Thema bei uns im Podcast, dass es einfach Menschen gibt, die haben dann da so eine Leidenschaft drin, dass sie das glauben wollen, diese Person zu sein und sich in diese Rollenspiele so reinwerfen und da drin richtig aufgehen. Also dagegen kann man nichts haben. Es ist, wenn man es von außen betrachtet, einfach ein bisschen bizarr, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man da drin ist und in der Bubble und viele Leute kennt, dass man das dann irgendwann gar nicht mehr als so Parallelgesellschaft wahrnimmt, sondern dann ist das halt dein Alltag.
Nee, und das sind auch richtig krasse Happenings. Also wenn euch das interessiert, schaut mal bei TikTok nach Starfall Balls. Die sind nämlich in den USA schon ein Riesending. Das sind so 18 plus einfach Feenbälle. Zum Beispiel in Kansas City. Fayball Kansas City, letztes Jahr. Dann habe ich hier noch hier gefunden in Utah. Da sieht man auch, dass die so richtig komplizierte, also zu Taylor Swift Songs, so richtig komplizierte Feentänze. Die haben richtige Choreos drauf und das finde ich so beeindruckend, dass man da so, also die Kostüme sind auch on point, die haben alle so Nightgowns und spitze Ohren.
Ja, das ist ja auch teuer, die Kostüme zu kaufen ist, und Hair und Make-up und alles.
Das ist richtig, die sind richtig tief drin, also in USA, in UK, das ist überall schon riesengroß. Hier habe ich noch einen gefunden in Kanada, das finde ich auch einen geilen Vibe.
Gonna play Hot to Go. Girl, is this Starlight Fayball in Montreal?
Also einfach eine Party, aber halt als Elfen.
To go in der Elfenversion.
Genau. Und das finde ich irgendwie richtig faszinierend. Miguel, willst du da mal hin? Sollen wir da mal hin?
Ja, auf jeden Fall gehen wir da hin. Gar keine Frage. Das mal angucken und da dabei sein, finde ich interessant.
Ein riesengroßes Rabbit Hole, auf das ich da gestoßen bin.
Aber ich glaube, ich stink dann ab gegen die anderen hotten Elfen. Ich glaube, da weiß ich nicht, ich muss dann da so als so ein Gnom gehen oder so.
Wir gehen als Gnomfamilie, ja, wir gehen auf als den Gnomfamilie, Elfenball.
Damit wir da nicht irgendwie unnötig angedurstet werden und ich mal meine Elfenohren draufgesetzt habe.
Mhm. Ja, also nee. Ich stehe jetzt auf jeden Fall gerade auf dem Punkt, wo ich sage, entweder ich gehe jetzt tiefer rein und lese Teil 2, höre Teil 2.
Ja, ich bitte darum.
Oder ich komme da raus, weil ich glaube, es ist echt never ending und dann musst du diese ganzen Bücher lesen und...
Aber wir haben noch einen Vertrag für einige Too Many Tabs Folgen, die wollen auch gefüllt werden. Ich glaube, du musst da durch. Du musst das nochmal alles durchlesen und hier vielleicht mal einen kleinen Recap demnächst machen. Was ist da noch so alles?
Vielleicht gehe ich so auf Darker, was ich nämlich auch noch gelesen habe. Zum Beispiel, es gibt City of Thorns. Das sind so Sexdämonen. Das ist auch schon die Inhaltsbeschreibung ein Highlight. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mein Geburtstag großartig werden würde. Aber dass ein Dämon mich in die verbotene City of Thorns entführen würde, weil er mich mit einem sexy Succubus verwechselt, hätte ich nun auch nicht erwartet. Alles Gute zum Geburtstag, schätze ich.
Highlight. Oh, ich liebe diese Welt. Die ist so unterhaltsam und lustig.
Das ist die Sexdämonenreihe City of Thorns. Leute, Leute, was es da alles gibt. Oder ich gehe halt richtig, richtig Dark Romance. Da habe ich nämlich gestern noch von der Kollegin erfahren, dass es ein Buch gibt. Das ist, glaube ich, die Observed-Reihe. Da sucht die Hauptfigur...
Wie du hier das redest, mit welcher Selbstverständlichkeit? Ja, das ist, glaube ich, die Observed-Reihe.
Ja, da sucht, glaube ich, die Hauptperson nach ihrer Katze, die öfter mal bei den Nachbarn festgehalten wird, warum auch immer. Bricht ein ins Nachbarhaus, um die Katze zu retten, sieht dann, dass der Opa, der gemeine Opa, der in diesem Haus wohnt, ermordet wurde und hat dann Sex mit dem Mörder. Und so fängt diese Reihe an.
Da kann mal einer sehen.
Und
ne?
Da sage ich mir, das ist dann schon, also da wird es schon richtig dark. Da weiß ich gar nicht, ob ich mich da überhaupt reintraue.
Ja, das wollen wir, ja, weiß ich jetzt auch nicht, musst du selber entscheiden.
Ich stehe an einem Scheideweg, Leute, ob ich da rauskomme oder jetzt komplett versinke in dieser Welt. Ich mal gucken, ob ich nächste Woche noch hier sitze. Ja, Leute, wenn ihr auch geheime magische Welten habt, mit oder ohne Sexfeen oder sonstige Internet-Rabbit-Holes, in die ihr eingetaucht seid, dann schickt uns die doch gerne zu. An toomanytabs@ndr zum Beispiel, das ist unsere Mailadresse. Oder Miguel, wie geht es noch?
Man kann es natürlich auch auf Social Media erreichen. Da heißt du @caroworps und ich @miguelrausa on all social platforms.
Okay, ja, da könnt ihr uns schreiben und kontaktieren. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns alle nächste Woche wieder hier bei Too Many Tabs in der ARD Audiothek. Und jetzt gibt's noch eine Cross-Promo. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir empfehlen euch heute mal wieder den Podcast OKF, Ortskontrollfahrt. Hier quatschen Lilly Blauzun und Jakob Springfeld mit ihren Gästen über ihre Heimatorte im Osten.
In der neuen Staffel sind als Gäste zum Beispiel 01099 dabei, Betty Taube oder der dunkle Parabelritter. Bei Ortskontrollfahrt, OKF, hört ihr Stories zwischen Plattenbau und Ponyhof. Jetzt mit neuen Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ, Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Max Roloff und Sascha Sommer. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, too many tabs, too many tabs.